Hallo und herzlich willkommen. Dies ist mein Podcast. Mein Name ist Gunnar Frei und das ist der Podcast Entwicklungssprünge für alle diejenigen, die mit Kindern leben oder arbeiten, Erzieher, Pädagogen, Eltern oder die ihr eigenes Kind nicht vergessen haben und dem in Entwicklung helfen wollen. Heute ist eine besondere Folge, weil sie wird das erste Mal live aufgenommen und nicht am Computer in meiner neuen zweiten Wahlheimat. Und es ist hier noch jemand, der auch eine zweite Wahlheimat hat, nämlich Holland. Und das ist die liebe Vera. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ich kenne die Vera schon ziemlich gut. Und heute soll es um das Thema Trauma gehen. Ihr kennt die Vera noch gar nicht und deswegen darfst du dich erst einmal vorstellen.
Ja, das mache ich sehr gerne. Ich sitze hier auf der super Urlaubstherapie-Couch und bin ganz froh. Ich bin Logopädin. Tatsächlich, wir kennen uns ja aus ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen, auch beruflich. Und da bin ich Logopädin hauptsächlich. Zu Hause bin ich Mama von zwei wunderbaren Jungs und Frau von einem wunderbaren dritten großen Jungen. Ja, ich wohne in Mönchengladbach und unsere Wege kreuzen sich in ganz vielen verschiedenen beruflichen, privaten, leidenschaftlichen Urlaubslieben und vielen weiteren Dingen.
Genau, die Vera ist es nämlich schuld, dass ich jetzt hier ein neues zweites Zuhause habe und ihr Mann, der Totti, weil es hier so großartig ist, nämlich inspiriert haben. Und so inspirieren wir uns gegenseitig, weil als ich der Vera mal erzählt habe, dass ich ausbilde zur Traumapädagogin, hat sie gesagt, da will ich auch hin. Und das wäre direkt meine erste Frage als Logopädin zur Traumapädagogik. Warum hat dich das interessiert?
Ja, das ist die wichtige Frage. Genau, vielleicht hole ich ganz kurz aus und rücke mal die Logopädie ein bisschen ins richtige Licht. Mir begegnen unglaublich viele Leute, die sagen, ja, Logopädie, das ist das mit dem Stottern und dem Lispeln. Ja, ist das. Aber das ist wirklich nur ein sehr kleiner Teil. Ein Lispel ist dieser Aussprachefehler mit dem, wo die Zunge so ein bisschen zwischen die Zähne rutscht. Stottern ist, denke ich, für alle bekannt. Und die Logopädie, wie ich sie mache oder wie sie bei uns in der Praxis vorkommt, ist eben noch weit mehr, sprich Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen in allen Bereichen, im Wortschatz, im Satzbau. Dass es eben wirklich weit mehr als nur die kleine isolierte Sprachstörung ist. Und über diese Kinder geht es auch heute. Und diese Kinder liegen mir auch besonders am Herzen. Also das sind die, die als Patienten zu mir in die Praxis kommen und die ich auch gerne mit Herzen behandle. Die besonderen Kinder, die früh auffallen, die früh, wo früh klar ist, dass die Entwicklungssprünge fehlen und die eben weit mehr haben als nur eine kleine Baustelle im Sprachbereich. Dann kommen wir ganz schnell in den Bereich, dass es da nicht reicht an klassischen Therapiemethoden, wie wir sie als Logopädin in der Ausbildung lernen. Wenn man halt mit diesen besonderen Kindern, mit den besonderen Eltern zusammenarbeiten möchte, braucht man eben mehr Werkzeug als die Therapiemethode, die man so aus dem Lehrbuch hat.
Wie alt ist denn dein jüngstes Kind? Weil in der Logopädie, wenn du sagst, die Entwicklungsverzögerung, die schon früh auffällt.
Also es geht wirklich mit zwei los. Mhm. Da bin ich ganz glücklich drüber, weil tatsächlich wir arbeiten ja auf Rezeptbasis. Das bedeutet, die Ärzte schicken uns die Kinder. Mhm. Da haben wir ganz viel Netzwerkarbeit geleistet. Sind wir wieder beim Thema, wie wichtig das Netzwerk ist. Und auch da ist jetzt mittlerweile klar, dass eben manche Kinder, die wirklich viel Unterstützung brauchen, auch wirklich sehr früh kommen dürfen, damit wir gucken können, was brauchen denn die Kinder, um besser auf ihre Fähigkeiten zugreifen zu können.
Ja, genau. Ja, ich hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal in einem anderen Podcast erwähnt habe, einen Anruf von einer Instagram-jungen Mutter über Instagram, die mich dann anrief, weil meine Nummer ja auch hinterlegt ist und dann genau davon sprach, dass ihr Kind nicht spricht. Es war noch keine 2 Jahre alt und sie fragte mich dann, ob es daran liegen könnte, dass sie auch nicht mit dem Kind spricht und beim Füttern immer den Fernseher anmacht und sie immer an dem Handy sitzt, wenn sie das Kind auf dem Arm hat oder füttert oder stillt oder Flasche gibt oder sonst was macht. Das fand ich schon sehr krass. Begegnet dir sowas auch?
Ja, wobei das dann häufig leider sehr spät kommt, aber es kommt immer irgendwie raus. Also wir machen auch sehr, sehr umfangreiche Anamnesen, wodurch dann sehr schnell klar ist, sind das Kinder, die einfach wirklich isolierte Sprachentwicklungsprobleme haben, wo einfach aus irgendwelchen Gründen die Sprache sich nicht gut entwickeln konnte, oder haben die tatsächlich bis hin zu unverarbeitetem Stress in der frühen Kindheit irgendwo eine kleine Baustelle, oder sind das wirklich große Baustellen, die sie ihr Leben lang begleiten, also wirklich viele Stressmomente oder ja, vielleicht auch andere motorische Entwicklungsverzögerungen. Genau, bis hin zu Eltern, die einfach nicht so richtig die Idee haben oder Ideen brauchen, wie sie ihrem Kind denn gut begegnen können. Klar, das kommt auch vor. Ja. Ja.
Was ist denn der häufigste Grund oder die häufigste Ursache für Sprachentwicklungsstörungen?
Also wenn wir jetzt wieder von den großen Sprachentwicklungsstörungen sprechen, nicht von den isolierten, sondern wirklich von einem Kind, was so eine umfassende Entwicklungsproblematik hat, ist es selten so, dass nur die Sprache fehlt, sondern es sind ganz häufig Dinge, die sich frühkindlich entwickeln. Vielleicht hole ich ein bisschen aus, wir Logopäden arbeiten ja gerne im Netzwerk zusammen mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, denn es ist relativ schnell klar, dass die Kinder mit den großen Baustellen, da ist nicht nur die Sprache kaputt, sondern die haben häufig einfach Probleme schon in der Bewegungsentwicklung oder sozial-emotional, dass da einfach an anderen Stellen sowas fehlt, dass sie einfach in diese höheren kognitiven Funktionen, Sprache ist ja was, was relativ spät kommt in der frühkindlichen Entwicklung, dass da einfach schon die Bausteine gar nicht gelegt sind. Wir nennen das immer die Wurzeln, also der Stamm ist einfach gar nicht stabil. Und da genau sind wir genau bei dem Thema Traumapädagogik, dass viele Kollegen aus der Logopädie der Sprachtherapie machen das schon. Die machen oder sagen, wir kommen bei bestimmten Kindern mit dieser Schreibtischtherapie nicht so richtig weiter. Das geht für manche Patienten recht gut, aber für die Kinder, die mehr brauchen, mehr jetzt im Sinne von, die können schlecht am Tisch sitzen oder es gibt Aufmerksamkeitsprobleme, die spüren sich nicht gut, die sind nicht gut in der Körperwahrnehmung. Ja. Denen tun wir keinen Gefallen damit, wenn wir mit denen ein am Arbeitsblatt bearbeiten. Genau, denn dem fehlt eben auf ganz anderer Ebene was. Und genau, da setzt natürlich dann ganz wunderbar die Traumapädagogik an oder halt auch im Rahmen von anderen Methoden. Ne? Einfach Dinge zur Körperwahrnehmung, sensorischen Integration, fühlen, hören, Tasten, sowas ist da nötig.
Ja, ich war ja damals sehr begeistert, als du gesagt hast, da komme ich auch hin, weil ich denke, ja, eigentlich alle, die mit Kindern arbeiten, brauchen noch so eine kleine Stellschraube an Wissen, an einer anderen Brille. Jetzt bist du ja schon die Hälfte, glaube ich, hast du schon absolviert. Was ist denn der Gedanke, der dir in deiner Arbeit ganz praktisch am meisten bisher geholfen hat von dem, was du gelernt hast?
Der Gedanke ist tatsächlich, in der Ausbildung wird unglaublich schön vermittelt, dass das Wichtigste ist, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und das Schwere leicht zu machen. Mhm. Also wirklich, es ist ja ein schweres Thema, gerade die besonderen Kinder, auch die uns begegnen, die noch mehr im Kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich, die haben ja richtig dicke Rucksäcke. Das ist das, wo wir Fachtherapeuten, egal ob jetzt Logopäden, Ergotherapeuten, die Kinder ja eigentlich nur aufgrund von Verordnungen mit so kleineren Symptomen sehen, wo wir häufig sagen, hu, das ist aber eine große Kiste, und wo auch Hürde groß ist zu sagen, oh, gehe ich da jetzt ran, weise ich da jemanden drauf hin oder sage ich, nee, ich rühre nur in meinem Süppchen, und das führt natürlich am Ende zu nichts. Und ich merke für mich, dass ich, je mehr ich erfahre über Entwicklungspsychologie, was ein sehr großer Baustein ist, und je mehr erklärt wird, warum agiert das Kind so, wie es reagiert, warum verweigert sich das Kind, warum geht das hier auf die Barrikade, warum verhält es sich vielleicht motorisch unruhig, irgendwie auffällig und nicht so, wie ich mir das gedacht habe, wieso geht das plötzlich in die Luft, wenn ich sage, hey, wir machen jetzt mal eine Testung und ich überrasche dich damit, und ich merke, da passieren ganz wirklich, wirklich Dinge, die nicht in die Situation passen, weil es dem Kind plötzlich ganz schlecht damit geht, bis hin dazu, dass natürlich die Kommunikation, Interaktion mit den Eltern nicht gut stattfindet. Das sind Dinge, wo ich jetzt noch mehr blicke, wenn ich die Traumabrille aufhabe und noch mehr verstehe, also noch mehr die Hintergründe verstehe und den Kindern auf Augenhöhe begegnen kann und sagen kann, hey, du, ich weiß, warum dir das so eine Angst macht. Und dann sagt, da habe ich einen super Trick. Sollen wir uns da mal den inneren Helfer holen? Oder, ne? Also wir lernen ganz viele praktische Dinge, die ich jetzt noch besser abspulen kann. Und trotzdem aber bei meiner Disziplin bleibe. Das ist ja ganz wichtig. Ich bin Logopädin, ich bin Sprachtherapeutin. Ich konfrontiere nicht mit irgendwelchen traumatischen Erlebnissen. Ne? Also ja. Da gehe ich nicht über meine Grenze, aber ich sehe die. Ich kann eventuell oder ich gebe auf jeden Fall den Eltern Hinweise. Auch da ist wieder ganz viel Verständnis und ganz viel Möglichkeit zu sagen, ich habe eine Idee, warum diese ganze Therapie, zu der sie ihr Kind seit 3 Jahren schleppen, beispielsweise Sprachtherapie, Ergo, was auch immer, oder Legasthenie, Leserechtschreibtraining, warum das gar nichts bringt. Weil einfach gewisse Bausteine noch fehlen. Oder ich kann erklären, warum das Kind emotional plötzlich so aufgewühlt ist, ne, und sich so verweigert.
Ja, das ist ja der Kern der Ausbildung, der stressorbasierte Ansatz, so nenne ich den ja immer. Vielleicht magst du den mal in deinen Worten kurz erklären. Was ist der stressorbasierte Ansatz? Weil du hast jetzt Baustellen immer gesagt, für unsere Zuhörer ist das, die sind ja nicht in der Ausbildung gewesen, die wissen gar nicht, was jetzt gemeint ist mit frühen Baustellen, die dazu führen, dass ein Kind irgendwas nicht kann.
Ja. Der stressorbasierte Ansatz, der ist total gut, denn den kann man den Erwachsenen erklären und den Kindern erklären. In meinem Beispiel, als Beispiel Sprachtherapie, könnte das folgendermaßen aussehen. Es kommt ein Kind rein, vielleicht erkläre ich dazu ganz kurz, wir haben neben den Praxiskindern betreuen wir auch eine psychiatrische Einrichtung, das bedeutet Stationen, wo Kinder und Jugendliche sind, die schon durch Sozialverhalten, irgendwelche Probleme wirklich im Alltag so aufgefallen sind, dass die in der Schule schon gerade nicht mehr so gut getragen werden können, zu Hause nicht und aufgrund dessen eben in der Klinik oder auf Station gerade für mehrere Wochen untergebracht sind. Und diese Kinder betreuen wir auch logopädisch. Und die sind natürlich ganz besonders gestresst, emotional. Ja. Und wenn dann die liebe Logopädin kommt und sagt, ja, du bist neu auf der Station, wir wollen hier gucken, was du alles kannst, jetzt machen wir mal eine Testung. Da kann ich diesen Ansatz ganz schön erklären, denn das Kind kommt ja aus einem Zuhause und hat da vielleicht schon nicht viele schöne Dinge erlebt, ne? Gegebenenfalls zu Hause, kein sicheres Zuhause oder auf jeden Fall keine schönen Dinge erlebt. Ist aus der Schule geflogen, wohnt jetzt auf einer Station, wo es auch übernachtet, hat da gerade keinen neuen Freund. Vielleicht hat ihm schon jemand sein Lego-Männchen abgenommen. Mhm. Genau, Mama darf nur um 3 Uhr mittags angerufen werden. Also der Stresspegel ist schon in diesen Situationen ganz hoch. Es gibt wenig, was das Kind gerade in dem Moment stützt, wenig emotionale Sicherheit, vielleicht noch ein Glaubenssatz dazu aus diesen ganzen Erfahrungen, ich bin nichts, ich kann nichts, keiner hilft mir und Hilfe. Mhm. Und dann komme ich auch noch, wo der Stress sowieso schon bis zum Hals steht und sage, so, jetzt gucke ich mal, was du kannst. Bei einem Kind, was in der Schule vielleicht ohnehin schon nicht ganz die erwünschten Leistungen erbringt. Genau, in dem Moment explodiert das Kind bei mir im Raum. Das heißt, das schmeißt den Stuhl um, schmeißt meine Sachen vom Tisch, ohne dass wir überhaupt uns kennengelernt haben und sagt, das kann ich auf gar keinen Fall, das mache ich nicht. Ich gehe Logopädie, ist blöd, Frau Faltin auch. Im stressorbasierten Ansatz wird es eben so erklärt, dem Kind steht der ganze Stress, der sich über Monate, Jahre oder auch vielleicht in kurzen Zeiträumen angesammelt hat, bis zum Hals. Und dann kommt die letzte Anforderung, die letztendlich gar nicht der Auslöser des ganzen Stresses war, aber eben der Trigger von, jetzt sagt mir schon wieder jemand, was ich machen soll, ich habe keine Kontrolle mehr, ich fühle mich nicht sicher, ich fühle mich vielleicht sogar bedroht, bis hin zu, es gibt eine Situation, der ich nicht mehr Herr werde und dann explodiere ich. Ja, und ich weiß auch gar nicht so richtig, warum, woher jetzt diese Wut kommt.
Ja. Genau. Ja, das hast du schön beschrieben, sehr praktisch. Und was hat jetzt das Wissen darum in deinem Verhalten, in deinem logopädischen Kontext geändert? Also gibt es ein Vorher und ein Nachher? Also wenn jetzt so ein Kind noch vor einem Jahr explodiert ist, hast du gedacht, Mann, bin ich schlecht? Nein, das hast du mit Sicherheit nicht gedacht. Aber Und wie bist du damit umgegangen und wie gehst du jetzt damit um?
Ja, nein, ich habe nicht gedacht, bin ich schlecht, aber ich hatte neben diesen Ideen natürlich, okay, das Kind hat nicht so viel Frustrationstoleranz und da geht nicht so viel, nicht die Möglichkeit, dem Kind zu erklären, was jetzt gerade mit dem passiert ist. Und das kann ich eben jetzt. Und gerade bei den Kindern löst das ganz häufig aus, dass sie wirklich vor mir sitzen und denken, oh, okay, also erstens war das in Ordnung und ein Teil von mir darf auch mal wütend sein. Und zweitens, also war völlig okay, dass ich da so also nicht die Reaktion ist okay, aber nachdem ich dann heute schon 5 anstrengende Sachen gemacht habe und zur Fachtherapie muss, ist das nicht falsch, dass ich da sage, jetzt bin ich wütend geworden. Ich erkläre es eben anders. Ich gehe auch anders auf die Kinder zu, das heißt, ich konfrontiere die nicht sofort mit der Leistungssituation, sondern eigentlich mache ich erst, wenn die Kinder reinkommen, das ist jetzt wieder so was Pragmatisches aus dem Alltag, machen wir erstmal so eine Stressorabmessung. Das heißt, die kommen bei mir hier rein und ich sage, guck mal, hier ist so ein Barometer. Wie geht's denn dir heute? Ganz banal, doofes Gefühl oder gutes Gefühl? Mhm. Wenn die sagen, gutes Gefühl, dann kann ich schon mal durchatmen und nur fragen, okay, wie schwer soll denn heute deine Aufgabe sein? Was traust du dir zu? Also es geht von Anfang an mehr um Selbstwahrnehmung. Ein großer Teil der traumapädagogischen Arbeit ist ja einfach auch dieser Zugang zum Körper selber. Die Kinder wissen ja gar nicht, warum die explodieren. Ja. Das Belief, was dahinter steckt, ist ja, oh nein, ich bin falsch, ich funktioniere nicht gut, ich bin irgendwie böse oder ich kann auch das nicht leisten, kann ich nicht. Und dann zeige ich auch noch Aggressionen, die bösen Aggressionen, die ja, und das Bedürfnis, was dahinter steckt, können die ja so gar nicht finden. Ja. Genau, das heißt, ich versuche in erster Linie erstmal zu schauen, was empfindest du denn gerade? Wie geht's dir, wenn du reinkommst? Und was brauchst du jetzt von mir? Es gibt schon einen klaren Plan, was wir machen, aber ich versuche einfach, das Kind besser da abzuholen und dahin zu bringen, dass es mir, bevor es explodiert, seine Grenze aufzeigt und sagt, puh, das ist jetzt gerade so schwer. Also ich frage mehr ab, wo bist du? Und an einem gewissen Punkt darf es immer noch unter Kontrolle mir Bescheid sagen, wenn es sagt, nee, also jetzt wirklich brauche ich eine Pause. Und dann gucken wir weiter, was brauchst du jetzt.
Wie reagieren denn die Kinder, wenn du denen sozusagen zum ersten Mal erklärst, hör mal, ich verstehe dich, ich kann das nachvollziehen, dass du jetzt ja ausgeflippt bist, weil bei dem, was du gerade mitmachst, bist auf einer fremden Station, hast das und das und das und das erlebt. Was ist dann die Rückmeldung von den Kindern, die gerade eigentlich einen Wutanfall hatten und sagten, nee, jetzt will ich hier aber nicht, am liebsten bin ich weg, raus aus der Situation?
Ja, die sind geerdet tatsächlich. Also ich muss vielleicht dazu sagen, ich erkläre nicht so viel. Mein Zielklientel ist so zwischen 5 und 10. Wir sitzen viel auf dem Boden rum und malen den Körper und malen da Smileys rein. So sieht das aus. Und die sind gelöst, die lassen los. Die können mir ganz gut sagen, ob die böse Wut gerade im Kopf ist oder ob die das im Bauch merken. Das kann jedes Kind, das finde ich daran wieder sehr spannend. Ne? Das ist kein Ansatz, der nur bei schlauen Kindern oder bei Kindern in meinem Fall mit wenig Sprache zusammengeht. Ich mache dabei quasi schon direkt die Diagnostik, weil daran kann ich super sehen, wie ist denn der Satzbau und der Wortschatz. Ja. Und mit den Kindern bin ich sofort im Kontakt, weil jeder ist wütend. Und also es ist viel Erleichterung zu spüren. Dieses auf Augenhöhe begegnen macht ein unheimlich schönes Arbeitsklima. Und wieder zu meinem Thema. Ich bin Logopädin. Da brauche ich nicht überlegen, ob ich mit dem Kind, was wenig Worte hat, wo ich schon weiß, es hat aufgrund dieser ganzen traumatischen Erfahrung, die es hat oder der wenigen Dinge, die es mitbekommen hat in seinem Leben, wenig Wortschatz, brauche ich nicht überlegen, ob ich mit dem Obst- und Gemüsekärtchen raushole zur Wortschatzanbahnung oder ob wir dann das Gefühlsleben in Worte fassen. Das bringt das Kind weiter, das bringt uns weiter. Das macht einfach auch sehr viel Spaß.
Das hört sich auch ein bisschen so an, als ob ein Teil deiner Arbeit durch den stressorbasierten Ansatz einfacher geworden ist, weil du einen anderen Zugang gefunden hast zu den Kids und ein besseres oder anderes Erklärungsmodell für schwierige Situationen?
Ja, sehr, sehr. Ich merke auch, die Arbeit im Team ist dadurch deutlich verbessert. Ne? Also mit Team meine ich das Interdisziplinäre. Mit den, je nach Einrichtung arbeitet man ja da mit dem Pflege- und Erziehungsdienst, mit den Fachtherapeuten, mit Ärzten zusammen. Und einfach dadurch, dass nicht jeder sein eigenes Süppchen rührt, sondern man gemeinsam schaut, warum ist das Kind ausdruckslos in der Mimik? Ne? Wo? Das ist ja ein Zusammentragen von Symptomen. Und da kann ich eben auch bei helfen und sagen, ich sehe aber nicht, dass da gewisse Dinge nur, ja, so, oder ich sehe die Dinge im Gesamtzusammenhang, ne? Wenn es gibt ja viele, viele Komorbiditäten, das heißt verschiedene Krankheitsbilder, die aufeinander aufbauen oder nebeneinander stehen, wo es total schwierig ist zu sagen, ist das jetzt, ne, wo ist die Hände, wo ist das Ei? Ist das eher Richtung, geht es da Richtung einer Aufmerksamkeitsstörung? Ja. Geht das Richtung Autismus? Auch das kommt in der Logopädie und in der Klinik natürlich viel vor. Die Kinder, ne, verschließen ihre Mimik gut, sind sprachlich in eine gewisse Richtung sehr besonders, und das trifft aber eben auch bei den traumatisierten Kindern zu. Und in dem Moment, wo ich mit denen so intensiv am Gefühlsleben arbeite, kann ich dann ein Stück weit mithelfen und sagen, ja, wenn der doch so schlimme Dinge erlebt hat, dann ist es in gewisser Weise auch eine gesunde Reaktion, dass er dann eben seine Gefühle verdammt gut wegpackt und abspaltet.
Oder vielleicht aufhört zu reden.
Genau, oder nicht spricht, obwohl er das könnte, oder auch einfach, dieses Kind hat keine Sprachentwicklungsverzögerung im klassischen Sinne, sondern ist einfach, es ist total zersplittert, das erlebe ich häufig. Ne? Die emotional gesunden Kinder, die mir in der Praxis begegnen im Rahmen der Sprachentwicklungsverzögerung, die es natürlich auch zuhauf gibt, also nicht jedes Kind mit einer großen Sprachentwicklungsverzögerung hat ein schlimmes Zuhause und fiese Dinge erlebt. Ja. Aber die Kinder, die diese Dinge erlebt haben, haben halt häufig eine Sprachentwicklungsverzögerung. Ja. Ne? Das ist in vielen Fällen so. Und dann ist das ein völlig anderes Bild als das, was ich bei emotional gesunden Kindern erlebe. Denn dann kann ich mit der Sprache endlos an diesen kognitiven Dingen rumbasteln als Logopädin. Und wenn mich dann jemand nach 4 Jahren fragt, was hat es gebracht? Nichts. Weil die Basis stimmt nicht. Das Kind hat keine Basis in diesem zersplitterten Ich mit diesen vielen Baustellen, mit denen noch niemand psychoemotional aufgeräumt hat, mit viel Verständnis und psychoedukativ und da fehlt es einfach. Und dann kann sich auch die Sprache oder die Leistung in der Schule, Schreiben, Lesen, diese ganzen Dinge, die darauf aufbauen, dass das Kind ein gesundes Ich hat, einen gesunden Selbstwert, stabil ist, da ist dann einfach keine Speicherung möglich. Ja. Und das sehe ich als mein Job als Logopädin, dann zu sagen, Leute, da müssen wir einfach gut hingucken. Braucht das Kind die Logopädin oder braucht es an anderer Stelle jemanden, der da stabilisiert?
Ja, weil das ist ein Kennzeichen grundsätzlich. Da brauchst auch bei emotional gesunden Kindern reicht ein Stressor in der frühen Kindheit aus. Und ich sage manchmal so ein bisschen spaßhaft, das Lieblingskuscheltier, was den fiesen, gemeinen Tod in der Waschmaschine gestorben ist. Und vielleicht der Umgang, gerade weil Zeit knapp war oder was nicht adäquat war für dieses Kind, kann zu einem traumatischen Stress führen, der an irgendeiner Stelle Entwicklung einschränkt. Das kann sein in der Sprache, es kann aber auch an anderen Stellen sein. Deswegen ist diese Ausbildung nicht nur für Pädagogen im klassischen Sinne. Das heißt, ich habe jetzt so rausgehört, du hast viel mitgenommen in der Umgehensweise mit den Kindern selber, um sie besser abzuholen. Du hast viel mitgenommen im Austausch mit dem Team, zu sagen, okay, wie kann ich besser auch für das Kind gucken, was ist vielleicht sinnvoll. Jetzt gibt es ja viele praktische Anteile in dieser Ausbildung. Und du sagst mal, ja, ich bin ja Logopädin. Das heißt, du hast ja auch einen großen Handwerkskoffer an logopädischem Werkzeug. Kann man diese pädagogischen, traumapädagogischen Werkzeuge denn mit den logopädischen Werkzeugen gut kombinieren? Oder passt es irgendwie nicht, würdest du sagen, nee, da bräuchte ich jetzt noch was?
Doch, das kann man sehr gut kombinieren. Tatsächlich, weil wir ja auch ganz viel in der Traumapädagogik zum Thema Körperwahrnehmung, Entspannungstechniken oder Stabilisierungstechnik, ein bisschen zur Reorientierung. Das heißt, ich hole jemanden ins Hier und Jetzt zurück mit Körper abklopfen und aufwecken und Dinge im Raum benennen. Da sind wir ja schon wieder bei dieser Körperarbeit, die wir mit den Kindern, ja, auch mit denen in der Praxis, die ja bei uns in den Raum kommen, total gut als Rituale einführen können. Also ich mache die mittlerweile auch wirklich viel mit Kindern, wo ich weiß, die müssen erstmal bei mir ankommen. Ne? Das ist eigentlich bei den meisten so. Die kommen aus dem Kindergarten, aus der Schule, aus dem Zuhause. Auch die Kinder, die im Alltag zu mir kommen, haben ja auch diesen Anspruch von den Eltern, jetzt gehst du zur Frau Faltin und dann lernst du mal was und die Hausaufgaben hast du gemacht und nur da ist der Plan.
Na, morgen sprichst du bitte einwandfrei.
Genau, also auch die Kinder sind immer frustriert, denn gerade Botschaften vermitteln ist ja ein wichtiges Thema, ob man jetzt 3, 4 oder 5 ist und da ist auch entweder eine große Hemmschwelle oder auch viel Frustration und bei den Kindern auch einfach viel Unmut zu spüren und da kann ich die unglaublich gut mit rausholen. Mit diesem erstmal klopfen wir den Körper ab oder wir gucken heute mal, wie geht's dir, ne? Wie sieht dein Emotionsbarometer aus? Genau, das Stressorbarometer, wo eigentlich jedes Kind sich einordnen sollte, denn jedes Kind kriegt auch zu Hause mal den Anfall und wirft was rum. Also ich benutze das auch für meine Kinder zu Hause. Ich nehme das quasi multimodal. Mein großer Sohn sagt schon immer, nicht wieder die Sachen hier aus der Traumapädagogik, sonst muss ich wieder den Baum umarmen. Also ne, man merkt ja auch tatsächlich, Baum fand er jetzt dann nicht so gut.
Ja. Meiner sagt immer, Mama, nicht schon wieder die Skala von 0 bis 10. Ich kann sie nicht mehr hören. Wie viel Bauchschmerzen hast du auf der Skala von 0 bis 10?
Ja, genau. Und daran kann man schön merken, es ist nicht jede Technik für jedes Kind richtig. Ne? Kleinere Kinder stehen auf die Superheldensache. Ja. Genau. Und ich wende es tatsächlich an, bis hin zu Jugendlichen oder Erwachsenen. Wir arbeiten ja auch mit der Stimme. Das heißt, wir haben auch Stimmen. Patienten oder eben am Anfang war das Thema Stottern. Und Stottern ist ja gerade eine Symptomatik, die wahnsinnig
viel mit
Stress, viel Psychoedukation braucht. Ne? Also das heißt, viel Erklärung, dass du stotterst, wenn du aufgeregter bist oder mehr stotterst, ist total normal. Das nimmt häufig schon so viel der Spannung, dass es erstmal einen entspannten Ausatmer gibt. Genau, also es lässt sich multimodal tatsächlich gut einsetzen.
Ja. Die Vera ist eine ganz tolle Stimmtrainerin, weil sie trainiert auch meine Stimme. Und wir machen wirklich ganz lustige, ganz unterschiedliche Übungen, wo ich selber mein Berufsbild über Logopäden nochmal umändern durfte in meinem Kopf, weil ich dachte, man sitzt am Tisch und macht so alalala oder immer so die Stimme rauf und runter, aber es gibt ganz viele tolle
Übungen. Das können wir auch machen, wenn du lieber am Tisch sitzt.
Nein, auf gar keinen Fall! Gar keinen Fall.
Genau, also das ist ja tatsächlich das Wichtige. Genau, also seit meiner Traumapädagogik-Ausbildung sitzen wir noch weniger am Tisch. Ich bin noch mehr im Raum unterwegs. Ich bewege die Kinder noch mehr. Also es geht viel Richtung der Kollegen in den anderen Fachtherapien. Wie gesagt, wobei wir das aber mit der sensorischen Integration, so heißt der Ansatz, einfach die Körperwahrnehmung mit zu berücksichtigen. Das ist immer schon ein großes Thema bei uns Sprachtherapeuten und Logopäden gewesen. Ja. Wenn man wirklich die Kinder gut abholen möchte.
Ja, also wir sind ziemlich am Ende des Interviews und ich würde dich gerne fragen wollen, für wen meinst du denn, ist diese Art der Ausbildung inhaltlich geeignet? Ist es nur was für Pädagogen und jetzt erweitert Logopäden oder was würdest du sagen, wer würde davon profitieren?
Also insgesamt finde ich, sollte jeder, der mit Kindern arbeitet, also im Rahmen mit Kindergruppen arbeitet oder natürlich auch im Einzelsetting, eigentlich sich Gedanken machen, ob er nicht entwicklungspsychologisch sich noch ein bisschen weiterbilden möchte, weil ich so sehr merke, dass es so sehr hilft, die Kinder besser zu verstehen oder die Verhaltensweisen der Kinder zu verstehen. Da müssen wir jetzt gar nicht die großen, komplexen Verhaltensweisen nehmen, sondern auch kleine Dinge. Warum vermeidet ein Kind? Warum regt ein Kind sich über bestimmte Dinge so auf? Was steckt dahinter und wie kann ich dem dann auf Augenhöhe begegnen? Mhm. Also in Berufsgruppen Gruppen gefasst, finde ich natürlich Fachtherapeuten, mich eingeschlossen, alle, die das Bedürfnis haben, irgendwo die Kinder weiterzubringen. Also natürlich Pädagogen, Erzieher. Wir arbeiten mit vielen Kindertageseinrichtungen zusammen, wo es viel dazu kommt, dass wir uns austauschen und dass wir auch im Team schon mal sagen, hey, kannst du da nicht mal einen Blick drauf werfen? Vor dem und dem Hintergrund in der Familie, könnte das nicht sein, dass das alles zusammenhängt? Solche Dinge auch dann gemeinsam zu besprechen im Team, kann ich oder erlebe ich auch für Erzieher und auch für Lehrerinnen, wenn wir im Austausch sind, am runden Tisch sitzen, auch als erleichternd. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass es einfach den Lehreralltag, den Erziehungsalltag in Einrichtungen total erleichtert, wenn man da, so wie man auch einen systemischen Blick, ne, durch systemische Therapieansätze, ist ja auch ein großes Thema, da wird ja auch viel gefördert und sich viel weitergebildet, da finde ich, sollte tatsächlich auch Traumapädagogik eine große, große Rolle spielen.
Ja, letztendlich geht es ja genau darum, mit den Augen der Kinder sehen zu lernen, so, damit die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, welcher Grundfachrichtung man auch angehört, sich wieder leicht anfühlt und Spaß macht. Weil leider kommt das ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, in den Ausbildungen nicht vor. Weder bei Pädagogik, Sozialpädagogik habe ich studiert, Lehramt habe ich studiert, Erzieherausbilder. Bildung kenne ich zu Genüge, nirgendwo wird das irgendwie mit berücksichtigt, was sehr, sehr, sehr schade ist. Ja, genau. Deswegen machen wir auch gerade noch ein neues Konzept, was einen leichteren Einstieg beinhaltet, damit es nicht so lang und tief ist. Der möchte, kann das natürlich dann auch weiterhin so lang und tief buchen, aber um einmal einen Kurzeinstieg zu ermöglichen. Okay, was würdest du denn gerne noch sozusagen abschließend den Hörern mit auf den Weg geben?
Ich würde total gerne an die Kolleginnen, also speziell die Fachtherapie-Kolleginnen, meine Kolleginnen, die ich im großen Team oder auch in kleinen Teams, denen ich dort begegne, sagen wirklich, seid mutig und schaut über den Tellerrand. Nicht im Sinne von ordnet die Kinder in Schubladen ein und die müssen sich nicht alle gleich verhalten und jedes Kind ist speziell und besonders und darf exzentrisch sein und seine Persönlichkeit haben. Aber wenn Dinge auffallen, würde ich mir wünschen, dass mehr geschaut wird, dass mehr hinterfragt wird, mit den Eltern sich ausgetauscht wird, mit anderen Disziplinen bis hin zu den Kinderärzten. Ihr müsst nicht wissen, warum das alles so passiert, aber ich fände doch toll, wenn wir mehr sehen oder das, was wir sehen, auch einfach mutig sind und das weitergeben, tatsächlich, um den Kindern in die nächsten Entwicklungssprünge, wie du das immer so schön sagst, zu helfen. Denn letztendlich führt es ja auch uns weiter. Ne? Wir kommen mit den Fachtherapien weiter, die Kinder kommen weiter, aber eben nur, wenn wir uns da austauschen. Ja. Auch mit den Eltern als Fachpersonal für ihr Kind, unbedingt. Also, ne? Die sind ganz, ganz wichtig.
Ja, und das ist ja auch das Schöne. Von daher ist es schön, dass du das jetzt nochmal zum Abschluss so sagst. Die Entwicklungssprünge, die Kinder dann machen, wenn man mit ihnen ein bisschen anders umgeht, ein bisschen mehr versteht, warum sie so sind oder so handeln in den Situationen, wie sie handeln, das ist in meiner Arbeit immer mit das Tollste. Also, ne, wenn ich dann sehe, ja, ich habe das Kind verstanden und dadurch konnte ich die richtige Methode wählen und jetzt ist es wirklich einen großen Sprung weiter. Das ist ja auch das, was du gerade so vermittelt hast, ein bisschen. Das ist toll, oder?
Ja, dann macht Arbeit Spaß, ne? Und dann es sind auch schwere Themen toll und das sind die Geschichten, die man dann zu Hause erzählt, ne? Das kleine Lächeln oder das, ach, war schön heute, von dem Kind, was sonst nie mitarbeitet oder ich habe es geschafft am Ende. Ja, solche Dinge, finde ich, treiben einen im Beruf an. Ja, total.
Liebe Vera, ich danke dir sehr für das offene, ehrliche und schöne Interview. Wir gehen jetzt wieder rüber zum Urlaubsmodus und treffen uns am Meer, oder?
Unbedingt. Dankeschön.
In diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Tschüss.